that you could. There's something wrong with me. I'm a cuckoo.
Ist geschafft, die Hälfte der Woche ist geschafft. Für viele Berufstätige ist das ja so. Für die Leute, die am Wochenende arbeiten, geht es natürlich noch ein bisschen weiter. Aber der Großteil der Bevölkerung atmet heute durch. Wir schreiben Mittwoch, Mitte der Woche. Es ist der 25. März. Mein Name ist Reinhard, ihr hört den Freien Rundfunk Erfurt International, Radio Frei auch abgekürzt, und die nächsten zwei Stunden führe ich euch durch das Programm. Das wichtigste Thema, das Smalltalk-Thema schlechthin, ist ja das Wetter, und das ist grisselig am heutigen Mittwoch. Das heißt Wolkenverhang, Tageshöchstwerte 10 Grad hier in Erfurt. Morgen wird es kaum besser, am Donnerstag 7 Grad Tageshöchstwerte, immer noch wolkig. Und Freitag ist der einzige schöne Tag. Es ist zwar kühl, nur 7 Grad Tageshöchstwerte ebenfalls wie morgen, aber am Freitag eben dann sonnig. Also eine große Sonne ist bei mir hier eingezeichnet, bevor es am Wochenende wieder etwas schlechter wird. Also schon mal die Dinge, die man draußen machen möchte, für Freitag einplanen. Ansonsten möchte ich kurz vermelden, dass Jutta heute Namenstag hat. Jutta ist so ein Name, ich glaube, den gibt es kaum noch. Nennt heute noch jemand sein Kind Jutta? Ist die Frage. Ich kannte eine Jutta, die eine Bekannte meines Vaters war. Und das war so ein typischer, sage ich vorsichtig mal, DDR-Name. Ich möchte keinen kennen, der jetzt heute Jutta heißt. Also es gibt ja noch Menschen, die Jutta heißen. Deswegen Glückwunsch, heute Namenstag. Aber ich glaube, Neugeborene werden heute mitunter anders genannt. Wie steht's um die Parteien? Das fragen sich auch einige Politiker und Politikerinnen, wenn man heute die Meldung anschaut. Ist ganz interessant, die FDP ist ja gerade dabei zu verschwinden, und Agnes Strack-Zimmermann fordert eine Neuausrichtung ihrer Partei. Das kann man immer fordern, und das ist dann eben eine Meldung, in dem Fall im Deutschlandfunk. Und aus der Reihe ehemalige alte Haudegen melden sich zu Wort und geben Rat. Ist auch Gerhard Schröder heute in den Tagesmeldungen vertreten, ehemaliger Bundeskanzler. Und er hat einen Rat, in dem Fall an die SPD. Das Land braucht jetzt eine neue Agenda-Politik, sagt er, und das vermeldet die Süddeutsche Zeitung. Das Thema Parteien, beziehungsweise was eigentlich links heißt und sozialdemokratisch heißt, das wird auch Albert Jörimann beschäftigen, und zwar in seiner Rubrik Aus neutraler Sicht. Aus der Schweiz beobachtet er die Geschehnisse in Deutschland, unter anderem auch die vergangenen Kommunalwahlen am Wochenende. Zur Erinnerung, in München gibt es ja nun einen grünen Oberbürgermeister. Das wird Thema in Aus neutraler Sicht sein. Damit hallo und herzlich willkommen, und wir beginnen mit Musik von Prefab Sprout.
And they're coming round the track to never danced a step. You were never fleet of foot. Hippie, all the pathos you can keep for the children in the street, for the vision I've had.
Es war nicht alles schlecht in den 80ern musikalisch gesehen. Zum Beispiel dieser Song hier aus dem Jahr 1988 von Prefab Sprout, The King of Rock'n'Roll. Und damit nochmal ganz, ganz offiziell hallo und herzlich willkommen zu diesem feinen kleinen Tagesmagazin hier auf Radio Frei. Unterdessen heißt es, und ich führe die nächsten zwei Stunden euch durch das Programm, habe auch einige Hinweise für ganz spontane. Zum Beispiel kann ich eine Lesung empfehlen am heutigen Abend in der Engelsburg, in der Allerheiligenstraße. Die Autorin Jana Hensel liest. Sie selber ist in der DDR aufgewachsen. Sie ist ziemlich genauso alt wie ich, im Jahr 1976 geboren, in Bornau, damals im Bezirk Leipzig gelegen. Und als 13-Jährige hat sie eben den Mauerfall miterlebt und war auch mit bei den Montagsdemonstrationen dabei und hat eben auch erlebt, wie das Land danach 1990, als es dann vereinigt wurde, sich entwickelt hat und was das für die Jugend bedeutet hat. Das hat in ihren Büchern immer wieder eine Rolle gespielt. Unter anderem hat sie vor mehr als 20 Jahren ihr autobiografisches Buch Zonenkinder veröffentlicht. Und auch jetzt geht es darum, wie tickt der Osten in ihrem neuesten Buch. Es war einmal ein Land, heißt dieses. Und das stellt sich heute Abend eben sich und dem Publikum vor. Und zwar in der Engelsburg ab 19 Uhr. Könnt ihr einfach vorbeischauen. Es geht vor allen Dingen eben darum, was ist da los im Osten aus ihrer Sicht? Verabschiedet sich der Osten von der Demokratie und was können wir von den nächsten Landtagswahlen unter anderem in Sachsen-Anhalt denn erwarten? Das alles ist heute Abend zu hören in Gesprächsform, 19 Uhr. Es war einmal ein Landgespräch mit Jana Hensel in der Engelsburg in der Allerheiligenstraße 20. Gleich geht's auch um Politik und Auch die Frage, wie schaut denn die politische Parteienlandschaft aus und was bedeutet links, was bedeutet rechts, wer ist überhaupt noch links? Wo finden wir noch die klassischen Linken? Lars Klingbeil, SPD-Vizekanzler, ist sicherlich nicht klassisch links. Und Albert Jörrimann hat sich in seiner Rubrik aus neutraler Sicht da auf die Suche gemacht und ordnet eben das im Zusammenhang mit aktuellen Ereignissen ein, unter anderem den Kommunalwahlen, die ja am Sonntag in Bayern stattgefunden haben. Bevor wir aus neutraler Sicht hören, gibt's erstmal ein bisschen Musik von Eddie Vedder.
Aus neutraler Sicht von Albert Jörrimann.
Guten Tag. Links oder rechts? Die Aufteilung widerspiegelte über Jahrzehnte hinweg die Interessenlagen in den Industriegesellschaften. Rechts standen die Vertreter des Großkapitals, sekundiert von den Lobbyverbänden der mittelständischen Unternehmen und der Landwirte. Links standen die Vertreterinnen der Arbeitnehmerinnen und der Gewerkschaften und seit bald 50 Jahren auch die Umweltschützerinnen. In der politischen Praxis haben sich die Unterschiede längst eingeebnet. Auch dem Großkapital ist nicht entgangen, dass die Volkswirtschaft zu großen Teilen vom Inlandkonsum getragen wird, was konkret heißt, dass die Lohnarbeitenden ausreichend Knete erhalten müssen, um diesen Inlandkonsum in Gang zu halten. Aus dieser grundlegenden Einsicht entstand das Einvernehmen zwischen links und rechts, das ich seit Jahr und Tag den sozialdemokratischen Konsens nenne. Er ist nach wie vor unbestritten, aber in der politischen Politik haben sich die Geistesströmungen verändert. Gegenwärtig haben die Bewegungen am rechten äußeren Rand des Spektrums Auftrieb. Die Anhänger des linken Lagers müssen sich mit einzelnen Erfolgsmeldungen zufrieden geben, zum Beispiel mit Nachrichten aus Spanien, wo der Regierungschef Pedro Sanchez der einzige Mensch auf Erden zu sein scheint, der kein Bedürfnis verspürt, der Lastwagenhupe irgendeinen Gefallen zu erweisen. Sodann hat er ein paar hunderttausend Immigrantinnen Aufenthaltsbewilligungen verschafft, zugegebenermaßen vor allem deswegen, weil das Land und vor allem die Landwirtschaft sie dringend benötigt. Aber das ist auch in anderen Weltgegenden der Fall, welche die Frage aber nicht mit der Formalisierung des Aufenthaltsstatus lösen, sondern mit der Bewirtschaftung fremdenfeindlicher Ideologien, während sie gleichzeitig die Arbeitskräfte irgendwie doch im Lande halten, gerne in einem recht breiten Korridor zwischen Legalität und Illegalität, in welchen man je nach politischer Stimmungslage einmarschieren kann oder es im Normalfall eben bleiben lässt. Anders Spanien. Spanien verfügt, laut der Ex-Frau von Christian Ulmen, auch über die schärfsten Gesetze zum Schutz der Rechte von Frauen. Natürlich gibt es auch in Spanien die bekannten Allianzen zwischen dem rechten Partido Popular und dem ultrarechten Populistinnen von Vox, aber im Moment scheint sich die Waage eher auf der linken Seite zu halten. Auch in Deutschland glühen ein paar linke Würmchen. Während die CDU die Wahlen in Rheinland-Pfalz gewonnen hat und den Sozialdemokraten Schweizer aus dem Amt wirft, wurde auch in München der regierende Oberbürgermeister von der SPD gestürzt, aber nicht von der CSU, sondern von einem Grünen. Ausgerechnet. Niemals wird ein Grüner die Regierungskanzlei führen, johlt Ministerpräsident Söder regelmäßig vor seinem Bierzeltpublikum. Und jetzt haben wir den Salat, wenn auch nicht in der Landes-, aber doch immerhin in der Hauptstadtregierung. Dominik Krause heißt der Mann, der in Zukunft das Oktoberfest eröffnen wird und das dem SPD-Mann Dieter Reiter ausgerechnet ein Nebenjob beim FC Bayern München zum Problem und zum wichtigsten Grund für seine Wahlniederlage geworden ist, macht auch allen Fußballfans im ganzen Land doppelt Spaß. Das richtet sich nun weniger gegen die SPD als gegen den Mann Reiter selber. Die SPD hat sich in den bayerischen Städten ansonsten recht gut geschlagen. In der früheren SPD-Hochburg Nürnberg setzte sich zwar der Amtsinhaber Markus König deutlich durch gegen den SPDler Nasser Ahmed, aber in Augsburg gewann der SPD-Kandidat Florian Freund gegen die amtierende Oberbürgermeisterin Eva Weber von der CSU. In Regensburg erhielt Thomas Burger mehr Stimmen als Astrid Freudenstein. In Passau erhielt Andreas Rother zwei Drittel der Stimmen und sogar in Rosenheim, in jener Region also, aus welcher Typen wie Andreas Scheuer oder Alexander Dobrindt stammen, musste der CSUler Andreas Merz den Hut nehmen. Er wird ersetzt von einem SPD-Kandidaten mit dem urbayerischen Namen Erdogan Abuzar. Auch Schweinfurt ist aus CSU-Sicht gefallen. Hier wurde der SPDler Ralf Hoffmann gewählt. In Bamberg siegte die SPD ebenfalls, allerdings nicht gegen die CSU, sondern gegen den grünen Kandidaten Jonas Glüsenkamp. Und weitere CSU-Niederlagen gab es noch gegen die Freien Wähler, nämlich in Kempten und in Amberg. Damit ist selbstverständlich die Oberherrschaft der CSU über Bayern keineswegs gebrochen oder auch nur angetastet, aber man sieht, dass auch dort im Süden von Thüringen die Realität nicht nur öde und traurig ist. Was mich übrigens auf einen anderen Gedanken bringt: Wo bleibt das bayerische Kabarett? Vor 10 oder 15 Jahren stammte noch ein schöner Teil des landesweit produzierten Witzes aus München und Umgebung, aber spätestens nach der Bekehrung von Monika Gruber zur Allianz für Deutschland ist die Subversion des Bierzelthumors durch Typen wie Gerhard Polt breitflächig zum Erliegen gekommen. Ein paar Ausnahmen halten sich noch, zum Beispiel im Schlachthof im Bayerischen Rundfunk, aber ansonsten ist das bayerische Kabarett mausetot. Dagegen tauchen in Formaten wie in Till Reinders Happy Hour massenweise neue Gesichter auf, nicht zuletzt auch Frauen, über deren Abwesenheit in der Kabarett- bzw. Comedy-Szene ich mich schon immer gewundert habe. Heute machen mir Scherzkekse wie Florentine Osche schon einen ganz anständigen Eindruck. Sie kommen aber längstens nicht mehr aus Bayern. So viel hierzu. Man kann sich aber seine Erfolgsmomentchen auch an anderen Orten zusammenkrümeln, zum Beispiel in Paris, wo die kreuzkonservative Rachida Dati dem Sozialisten Emmanuel Grégoire unterlag, der damit die Nachfolge seiner Chefin Anne Hidalgo antreten kann. Er setzt damit eine Tradition fort, die mit der Wahl von Bertrand Delanoë vor 25 Jahren begann. Es bestätigt sich auch eine Tendenz, dass die Sozialdemokratinnen vor allem für das Regieren von Städten geeignet sind. Ich kann an dieser Stelle anfügen, dass vor 2 Wochen auch in Zürich ein Sozialdemokrat zum Stadtpräsidenten gewählt wurde als Nachfolger der ebenfalls Sozialdemokratin Corinne Mauch, welche das Amt 16 Jahre lang innehatte. In Frankreich blieb auch die Stadt Marseille in linker Hand, nämlich ebenfalls bei den Sozialisten, während in Lyon der Grüne Grégory Doucet bestätigt wurde. Es ist, mit anderen Worten, nicht alle Hoffnung verloren, selbst wenn man sich in den herkömmlichen Kategorien von links und rechts bewegt und dort natürlich auf der linken Seite. Dass diese Kategorien inhaltlich kaum mehr einen Sinn haben, steht auf einer anderen Seite, steht auf einem anderen Blatt, steht fest. Leider steht ebenfalls fest, dass es noch nicht gelungen ist, ein politisches Zukunftsprojekt zu formulieren. Dies ist umso bedauerlicher, als es in Ermangelung eines solchen Projektes und der Diskussionen darüber zu bedauerlichen Rückfällen in reine, kalt geschmiedete Dummheit kommt. Man versteht die Leute ein bisschen, wenn sie angesichts der Ratlosigkeit der Parteien und ihrer Leitfiguren mal eine Alternative ausprobieren wollen. In Deutschland nennt sich eine Partei am rechten Rand dementsprechend Alternative für Deutschland. Da sie unglücklicherweise keinerlei Art von Alternative anzubieten hat, nenne ich sie an dieser Stelle jeweils Allianz für Deutschland. Was insofern etwas verwirrend sein kann, als es tatsächlich einmal eine Allianz für Deutschland gab, nämlich ein rechtes Parteienbündnis bei der einzigen sogenannten freien Wahl ins Parlament der DDR nach dem Fall der Mauer. Die meine ich natürlich nicht mit dem Ausdruck. Andererseits, was soll ich diesem Gestrüpp aus blühender Dummheit, Selbstdarstellerinnen und Bewirtschafterinnen der Überreste eines völkischen Bewusstseins denn sonst für einen Titel geben? Etwa gar rechtsextrem? Das wäre mit Sicherheit zu viel der Ehre, auch wenn es mit der gleichen Sicherheit rechtsextreme Tendenzen und Elemente gibt in diesem Sauhaufen. Ansonsten handelt es sich zur Hauptsache eben um dies, eine Ansammlung von Personen, die von einer verbreiteten Empörung profitieren und sie dementsprechend auch schüren, wo immer möglich, weiter aber nichts zu bieten haben. Ihrem Erfolg, den sie zweifellos haben, kann man nur entgegenwirken, indem man sich mit dem erwähnten politischen Zukunftsprojekt beschäftigt, bis es eine Form angenommen hat, die man den normalen Menschen auch erklären kann. Eigentlich müsste das nicht übermäßig schwierig sein. Eine erste Voraussetzung ist jene, dass man in der notwendigen Klarheit festhält, dass es uns gut geht. Mit uns meine ich nicht die Menschen in Erfurt und Klagenfurt und in Singen und Weinen und Lachen, sondern theoretisch die ganze Menschheit, in der Praxis, vorderhand vor allem die Menschen in den entwickelten Ländern. Diese Länder dürfen sich genau aus dem Grund entwickelt nennen, weil es den Menschen gut geht. Es geht nicht allen gleich gut und es ist sowieso kein Grund zur Zufriedenheit, wenn man das einmal festhält, aber man sollte ein für alle Mal aufhören, Stimmung zu machen mit Existenzängsten. Es geht uns gut und was wir an politischen Projekten entwerfen, muss auf dieser Feststellung aufbauen. Die nächste Etage der Argumentation wird sich mit dem Thema beschäftigen, was die Menschen für ein anständiges Leben benötigen, über die Befriedigung der existenziellen Bedürfnisse hinaus. Es ist klar, dass es zu dieser Frage mehrere Antworten gegeben werden können und dementsprechend ist diese Diskussion auch eine der wichtigsten politischen Diskussionen überhaupt. Brauchen wir Weißbier oder Weißwein, Mineralwasser mit oder ohne Kohlensäure? Aber sicher sind die Fragen rund um die Gestaltung und Erfüllung des eigenen Lebens deutlich bedeutender. Man braucht Sinn und Perspektiven. Und die kann man auf ganz unterschiedliche Art und Weise einrichten, wobei die Unterschiede in der Art und Weise schon ganz streng nach der alten Klassenfrage riechen. Menschen aus einfachen Verhältnissen müssen sich zwangsläufig in den vorgegebenen einfachen Verhältnissen einrichten und von einem gewissen Punkt an beginnt sich das normale Individuum mit solchen Perspektiven auch anzufreunden, da es realistischerweise keine anderen hat. Hier entsteht ein gewaltiges Diskussionsfeld. Das kann ich im Moment beiseite lassen, nicht zuletzt deswegen, weil es da auch um Vorlieben und Kriterien geht, die sich zum Teil gewaltig widersprechen. Diese Auseinandersetzung sollte man unbedingt führen und fördern. Allerdings muss man insofern einen strengen Maßstab anlegen, als diese Auseinandersetzungen ebenso wie alle anderen Auseinandersetzungen strikt rational zu führen sind. Das ist nicht ganz einfach, wenn es um die eigenen Vorlieben geht, aber möglich ist das trotzdem. Und dann kommen wir auf das Feld von Macht und Verantwortung. In der Demokratie geht man nach wie vor vom Grundsatz aus, dass die Subjekte der Demokratie die Macht in den eigenen Händen halten müssen. Nun wissen wir aber, dass die Subjekte der Demokratie sehr gerne von den tatsächlichen Machthaberinnen nur als Spielfiguren benutzt werden. In diesem Punkt treffen alle populistischen Parteien selbstverständlich einen wahren Kern. Nur legen sie nicht offen, wie sie diesen Missstand beheben wollen. In der Regel ist es das einzige Ziel populistischer Parteien, die bestehenden Machthaberinnen abzulösen, nicht aber die Machtstrukturen umzukrempeln. Das kann man mit Fug und Recht auch von der Allianz für Deutschland annehmen, insonderheit deshalb, weil sie keine einzige plausible Alternative benennt. Dabei liegt hier tatsächlich ein Masterproblem der Demokratie. Wie schaffen wir es, dass die Individuen imstande sind, tatsächlich die Macht auszuüben? Selbstverständlich ist ein System permanenter Volksabstimmungen oder Befragungen nicht die richtige Methode, aber regelmäßige Volksabstimmungen sind ein erprobtes Mittel zur Verbesserung dieses Missstandes. Und dann braucht es halt tatsächlich Information, und zwar Informationen von der guten Güte, also Fakten, nicht Lastwagenhupen oder Sancha Panchas. Zu diesem Thema demnächst mehr. Guten Tag.
Soweit Albert Jörimann und seine kleinen und großen Gedanken über die Welt und die Machtfrage, inwieweit gibt es Selbstwirksamkeit. Womack und Womack Celebrates the World gehört hier im Unterdessen-Magazin auf Radio Frei. Und ich habe geschaut, was ihr alles so machen könnt. Es gibt ja verschiedene Lesungen, zum Beispiel in Erfurt, ich habe schon erwähnt, heute Abend liest die ostdeutsche Autorin Jana Hensel in der Engelsburg ab 19 Uhr. Und übermorgen könnt ihr Michel Friedmann erleben, der sein jüngstes Buch vorstellt in den Stadtwerken, im Atrium der Stadtwerke. Michel Friedmann kenne ich vor allen Dingen als Talkmaster um die Jahrtausendwende. Da war er sehr präsent, aber er ist natürlich auch Philosoph, Publizist, beschäftigt sich immer wieder mit seiner jüdischen Vergangenheit. Er war auch von 2000 bis 2003 stellvertretender Vorsitzender des Zentralrats der Juden und war lange Zeit Mitglied der CDU. Und er beobachtet ganz genau, wie sich Gesellschaft entwickelt und ob Rassismus wieder aufkommt, Antisemitismus. Da hat er ein sehr genaues Radar und das ist natürlich auch Thema in seinem jüngsten Buch Mensch, Liebeserklärung eines verzweifelten Demokraten. Und die mitverantwortliche Mitorganisatorin Galina Haag von der Erfurter Herbstlese erzählt, warum dieser Abend auch noch besonders wird, weil nicht nur Michel Friedmann ist da.
Es wird eine schön strukturierte Lesung sein, teilweise mit musikalischen Anteilen. Und was vielleicht auch noch spannend ist für einige, es wird moderiert von Sebastian Krumbiegel von den Prinzen. Das war ein Wunsch von Michel Friedmann. Die beiden haben schon mal eine Veranstaltung zusammen gemacht, die wohl super harmonisch und gut gelaufen ist. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann frage ich einfach mal beim Management von Sebastian Krumbiegel an. Da kam die Idee gut an und jetzt werden die beiden zusammen auf der Bühne sitzen.
Also Sebastian Krumbiegel, Sänger der Prinzen und auch jemand, der sich politisch sehr engagiert, befragt Michel Friedmann übermorgen, also am Freitag im Atrium der Stadtwerke um 19 Uhr geht es los. Ich habe geschaut, es gibt auch noch Tickets. Und wir hören jetzt ganz neue Musik des österreichischen Künstlers Budo Jürgens, Kassiba.
Deiner Seiten, ich weiß nicht, wo du bist. Es wird sich alles weisen, sagt der Alte neben mir. Ich soll dir von ihr einen Brief geben, ob Sender unbekannt. Sie sagt, ihr kennt euch von früher, dann ist verschwunden wie ein Wunsch. Kassiba, schreibe ihn nieder unleserlich. Verlassen Zahn, mein offenen Mund. Ich hoffe, dass sie dich erreichen, bevor eine Antwort von wem anderen kommt. Wir haben uns nie was ausgemacht, der Zufall hat uns zueinander geführt. Ich bin auf jeden Fall des Weges, wer weiß, wohin das alles führt. Kassiba, schreibe es erreicht mir ein Schreiben, der Regen hat die Schrift verwischt. Ich lass es übersetzen, schwarz auf weiß ist dein Gedicht. Du formulierst es vage, ich reime wohl. Am besten ist, wenn ich gleich losgehe. Wir werden schon sehen, was wir davon haben. Kassiba, schreibe do.
sehr entspannte Musik des österreichischen Künstlers Voodoo Jürgens. Wäre irgendwie schön, wenn er auch in Erfurt mal einen Zwischenstopp einlegt, wenn er Konzerte gibt. Aber es gibt andere Künstler und Künstlerinnen, die in Erfurt Halt machen und die wir live erleben können. Gleich ein Bündel von Künstlern und Künstlerinnen gibt es am Samstagabend im Club Franz Mehlhose zu sehen in der Löberstraße 12. Und passenderweise heißt dieser Abend auch In the Round. Verschiedene Menschen treten da auf, unter anderem Ian Fischer oder Stefan Honig, aber auch Marla Moja. Das waren jetzt viele Namen und da können wir vielleicht mitunter wenig anfangen. Und deswegen hören wir gleich mal beispielhaft einen Song von Marla Moja. Passt auch ganz gut zu diesem Medium, für welches ihr euch gerade entschieden habt. Der Song heißt nämlich Radio. Und danach beschäftigen wir uns mit etwas ganz anderem, nämlich mit gewaltfreier Kommunikation. Hier aber erstmal der Song von Marla Moja.
Could you turn the radio on? Sounds of silence have been ringing too long. Never mind, flick it off. Sick of self-selling and catastrophes. Shut the blinds in bright delight. Pretend to live a normal life. Never mind, it's loud and clear. Love comes with friction and running tears. Let's take it nice and easy. That's how we used to roll. When things were fresh and breezy, words less hurting and meaningful. And easy. That's how we used to roll. When things were fresh and breezy, words less hurting and meaningful. Let's take it nice and easy. That's how we used to roll. When things were fresh and breezy, words less hurting and meaningful.
Radio von Marla Moja. Und diese Künstlerin könnt ihr live erleben, zusammen mit anderen Künstlerinnen und Künstlern am Samstagabend im Club Franz Mehlhose in der Löberstraße 12. Einlass ist um 19 Uhr und Beginn ist 20 Uhr. Wir kommen jetzt zu etwas ganz anderem. Es geht um diese kleinen Konflikte, die wir täglich erleben. Und manchmal wären es auch größere Konflikte. Beispielsweise, das ist ein kleiner Konflikt, den ich mit meinem Vater manchmal austrage. Ich sage immer Vati oder Papa und er möchte aber nicht so genannt werden. Mein Vater ist jetzt jenseits der 70 und er möchte irgendwie alles, was ihn daran erinnert, dass er irgendwie älter ist. Damit verbindet er irgendwie dieses Vati und Papa, möchte er nicht hören. Deswegen soll ich ihn beim Vornamen, in dem Fall Uli, nennen, für Ulrich. Und ich tue das, das fühlt sich aber seltsam an. Und ich fand es jetzt interessant, dass das auch bei kleinen Menschen geschieht. Also nicht, dass die kleinen Menschen sagen, also Kinder oder Babys, ich möchte anders genannt werden, sondern dass umgedreht Mütter sagen, sie möchten von ihrer dreijährigen Tochter, ihrem fünfjährigen Sohn nicht einfach Mama genannt werden, sondern eben beim Vornamen. Da gibt es verschiedene Auffassungen und genau das ist Thema in der aktuellen Ausgabe von Switch, vom Frosch zum Vogel. Da geht es um gewaltfreie Kommunikation. Kollegin Marie unterhält sich mit Lukas und Miriam und es geht genau um diesen Perspektivwechsel, genau um das Thema, wenn Mama nicht mehr Mama genannt werden möchte.
Wie fühle ich mich? Was brauche ich?
Alle Gefühle sind da.
Das ist passiert, so geht's mir damit.
Wenn jemand vor mir steht und mich anbrüllt.
Weiß ich nicht, ich frage.
Breche ich jetzt zusammen?
Sowas.
Und weine.
Es wird verursacht dadurch, dass ein Bedürfnis bei dir erfüllt oder nicht erfüllt ist.
Und jetzt gucken wir einfach, wie wir die Kuh vom Eis kriegen.
Okay.
Switch. Vom Frosch zum Vogel. So schnell kann eine Woche vorübergehen und gut daran ist, dass wir über eine neue Sache sprechen können, hier in der kleinen Rubrik Switch vom Frosch zum Vogel. Hallo Miriam, hallo Lukas.
Hallo.
Hallo.
Diese Sache, über die wir heute sprechen, Miriam, die hast du mitgebracht und selber erlebt?
No.
Was war's denn?
Okay. Ich war auf dem Spielplatz mit meinem kleinen Kind und traf eine andere Mami, die ich ganz gut kenne. Und wir waren etwas abseits von unseren Kindern, ich würde sagen so 10, 15 Meter entfernt. Und man hörte aus der Ferne nur so, Mama. Und das mehrmals, also alle Eltern kennen das wahrscheinlich, wenn so kleine Kinder auf dem Spielplatz rufen. Und sie sagt, oh, ich bin so genervt. Ich sage, was hast du denn? Ich versuche denen gerade beizubringen, dass sie mich bei meinem Vornamen nennen und nicht Mama sagen. Aha, okay. Wieso das? Naja, ich höre die nicht. Ich sage, wie, du hörst sie nicht? Nein, wenn jetzt hier 50 Kinder auf dem Spielplatz sind, ich kann die nicht raushören, wenn da jetzt alle Mama rufen. Dann sollen sie doch nicht mal meinen Vornamen nehmen. Ich sage, okay, alles klar, das passiert mir nicht. Also ich habe schon den Eindruck, mein Kind zu hören. Aber ja, bei ihr ist es scheinbar so.
Ja. Ne?
Und das ist jetzt kein wirklicher Konflikt in dem Sinne. Und gleichzeitig dachte ich, auch das ist ja amüsant. Können wir vielleicht mal mit dir hernehmen.
Kann man auch mal gucken, wo, welche Bedürfnisse stehen
dahinter. Aber was genau jetzt, dass sie das will oder dass sie in dem Moment genervt ist, weil sie es nicht machen, die Kinder?
Naja, das, ich würde sagen, das geht miteinander einher.
Okay.
So, ja. Na?
Aha.
Ja, witzig, oder?
Lukas,
also es gibt auch so eine Phase, in der Kinder dann automatisch auch den Vornamen der Eltern sagen.
Ja.
Habe ich so festgestellt. Hm. Aber grundsätzlich sagst du mal Mama und Papa da, ne?
Ja.
Hm. Als Name. Lukas, was meinst du?
Ja, was meinst du?
Hast du eine Idee?
Dass die Mama das will, welche Bedürfnisse dahinter stehen.
Und wie geht's ihr? Also ja, sie hat jetzt gesagt, ich glaube nicht, dass sie, weiß gar nicht, doch, kann sein, dass sie gesagt hat, sie ist genervt.
Ist sie vielleicht genervt?
Sie ist vielleicht genervt.
Ich will dir das beruflich machen.
Ich glaube auch, du hast da echt eine Bücher für. Ja, vielleicht ist da auch schon eine gewisse Frustration da, dass die Kinder sind jetzt nicht mehr gerade am Anfangsstadium vom Sprechen, sondern leben schon 3 Jahre. Hm. Also ja, Frustration glaube ich auch. Und Resignation aber noch nicht. Also sie versucht es ja noch. Sie hat noch nicht resigniert. Genau.
Also wenn mir das wirklich, wirklich wichtig wäre, ich versuche mich gerade hineinzuversetzen in die Lage, dann wäre ich wahrscheinlich auch verärgert. Also so, ich habe, also mit den Gedanken so, ich habe dir das schon 3-mal oder schon 30-mal gesagt, nenn mich bitte beim Vornamen, damit ich weiß, dass du rufst und nicht eins von 30 anderen Kindern. Ja, wäre ich wahrscheinlich auch verärgert, ja.
Und welche Bedürfnisse stecken möglicherweise dahinter?
Na, erstmal der Gedanke hinter dem Ärger so, mach das doch einfach, was ich sage. Und dann die Bedürfnisse Klarheit, Einfachheit, zu wissen, das bist du, also das ist mein Kind, Übersetzung, Bedürfnis, Ruhe. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Ruhe passt. Klarheit wahrscheinlich.
Klarheit auch.
Die Sicherheit, dass es dem Kind gut geht, also weil irgendwas ist. Die Kinder rufen ja manchmal auch einfach so, Mama oder Papa, aber falls halt irgendwas ist, dass ich schnell eingreifen kann.
Das kann sein, ja. Mir ist an dem Tag noch was anderes aufgetaucht. Sowas wie ich will jetzt nicht sagen Autonomie, aber so ein, sie ist ja nicht nur Mama. Vielleicht steckt da noch was anderes dahinter.
Das kann sein.
So, dass sie als Person gesehen werden möchte. So, also Thema gesehen werden, ja. Könnte sein, dass das dahinter steckt, aber ganz tief ist jetzt nichts, wo sie ihr Kinder sagen, und sieh mich doch mal als Frau. Sondern das kann schon sein. Was meint ihr?
Ja, also es kommt voll auf die Menschen drauf an. Ja, könnte sein.
Hast du noch eine Idee?
Nee. Ich hänge immer noch so ein bisschen daran, worüber wir sprechen.
Erstmal über die Gefühle und Bedürfnisse der Mama.
Wie alt ist denn das Kind?
Das sind zwei Kinder. Eins ist schon in der Schule und das andere ist jünger als meiner. Also 3 oder so.
3 ist das eine Kind, das andere 6, 7, 8, irgendwie so.
Ja, 8, würde ich sagen.
Und wer hat Mama gerufen? Beide.
Ich glaube, beide gleichzeitig. Ja, genau. Und ich würde trotzdem genauso mal nach den Kindern gucken, was ist denn da?
Ja.
Hey, die brauchen, glaube ich, Unterstützung. Unterstützung, vielleicht auch Kontakt. So.
Ja.
Also Kontakt, die Mama ist da, Sicherheit, die Mama kommt.
Und vor allem, also genau, warum sie Mama und nicht den Namen sagen, ist, glaube ich, Sicherheit, vertraut sein, haben.
Und da denke ich, ist so, das spielt so das Thema Einfachheit.
Ja, bestimmt.
Und Unbeschwertheit, das ist da, die sind da völlig unvoreingenommen. Und also ich vermute jetzt mal, ich behaupte jetzt mal, Kinder lernen erstmal ganz, ganz automatisch das Wort Mama.
Ja. So.
Und das dann zu ersetzen, ist gar nicht so leicht.
Da. Mir kommt gerade noch was in den Kopf. Ich habe irgendwann mal gelernt, dass Kinder erst in einem bestimmten Alter Empathie entwickeln und vorher sehr egozentriert sind.
Mhm.
Vielleicht, also wenn man sich manchmal wundert, hey, wieso kannst du nicht meine Bedürfnisse achten, bitte.
Ja.
Vielleicht spielt das auch eine Rolle, dass sie so sagen, also halt nicht mit, weil sie es einfach noch nicht können, sich in andere Leute rein zu versetzen und deren Bedürfnisse zu erkennen.
Genau, dass das Bewusstsein einfach da noch nicht da ist für, genau. Und das wiederum könnte dann für die Resignation sprechen, weil, oh nein, das ist immer noch nicht so weit. Ich bin voll genervt. Ich hätte es gern einfach und ich würde gern gesehen werden. Mhm. Ne? Ja, genau.
Beim Kind könnte es auch um gehört werden gehen, einfach ruft die Mama, weil es gehört werden möchte.
Mhm. Ja. Also ganz, ganz witzig. Aber ich fand das so lustig. Also innerlich.
Erzählt dir das deine Freundin da und du lachst erst mal an.
Nee, das kriegt man ja so im Gespräch. Ja, ja. Dann, ne? Ja, genau.
Okay.
Und dann kam noch so ein Nachsatz, weil das Kind ja gerufen hat, einfach nur Mama, Mama. Und dann sagte sie das so und dann auf dem Weg zum Kind sagte sie, dann sag doch wenigstens, also den Namen und dann, kannst du mir bitte auf die Schaukel helfen? Also spricht er auch nochmal für Klarheit. Worum geht's? Was willst du jetzt von mir? Möchtest du was essen? Tut dir was weh? Brauchst du irgendwie Hilfe? Na, genau. Sie hätte es gern einfach und sie hätte es gern klar. Kann ich mir vorstellen.
Ja.
Mit einer gewissen Leichtigkeit.
Okay.
Mhm.
Dann sind wir auch für diese Woche durch. Vielen Dank für dieses Beispiel und bis nächste Woche.
Bis dann. Tschüssi.
Bis nächste Woche. Ciao.
Soweit Kollegin Marie im Gespräch mit Lukas und Mirjam. Eine weitere Folge war das von Switch vom Frosch zum Vogel. Es geht um Perspektivwechsel. Es geht darum, wie man vielleicht Konflikte ansprechen kann. Heute war es ein kleiner Konflikt. Es ging darum, ob man bei kleinen Kindern auch mal sagen kann, sag nicht Mama, sondern sag meinen Vornamen.
bet. Second chance you never get again. All my ties, time and time again, crying out not to try too hard. I'll never forgive, but I won't forget. To kill a time, so I bet now. Anything that makes you feel hate can do without hate. I believe in love. Now I'll go. Oh yeah, I will pay for everything you've done. Oh, who's gyro today? Oh, 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 oh.
Musik von dem Baby Champles, Kilimanjaro war das. Und dahinter steckt natürlich Pete Doherty. Das war um die Jahrtausendwende ein It-Boy, dessen Projekte immer irgendwie bemerkenswert waren und der frische Impulse für die Musik gegeben hat. Ich habe hier mal das Fenster aufgemacht im Studio A, einfach weil es immer schön ist, auch mal ein paar Straßengeräusche zu hören, frische Luft zu bekommen und Dinge zu beobachten. In dem Fall kann ich sagen, dass die Linie 5 Richtung Zopak gerade stehen muss. Ich vermute, außerplanmäßig stehen muss, dass da jemand wieder falsch geparkt hat und das Auto am Rand erstmal weggefahren werden muss. Ich werde der Sache gleich auf den Grund gehen. Ansonsten werde ich mich zwischendurch noch mit einem weiteren Thema beschäftigen. Vielleicht seid ihr interessiert, wenn ihr Film interessiert seid, konkret wenn ihr filmhistorisch interessiert seid, weil es gab ja mal die DEFA. Das war der DDR-Film, der über 40 Jahre eben prägend war für Leute, die hier in der DDR im Osten groß geworden sind. Da lief zu 50, zu 70, zu 80% im Kino, auch hier in Erfurt, liefen Produktionen der DEFA. 1946 gegründet und 1991 sind dann die letzten DEFA-Filme gedreht wurden. Das war alles staatlich gefördert. Es gab Arbeitsgruppen und heute ist natürlich interessant, da zu schauen, was für Filme gab es da, wie wurden die rezipiert. Und es gibt jetzt, ab heute an der Universität Erfurt, eine internationale Fachtagung zur DEFA. DEFA grenzenlos Mobilität und Raum. Gibt es verschiedene Vorträge, Diskussionen von Menschen, die sich eben damit beschäftigen. Und ich fand es ganz interessant, beispielsweise auch mit so Fragen, nicht nur mit dem Film an sich, sondern auch mit Filmen, die nicht gelaufen sind. Also es geht einmal um die Filme, die verfügbar waren. DEFA-Filme, die berühmtesten sind sicherlich Die Legende von Paul und Paula oder Die Söhne der großen Bären, je nachdem, wann ihr groß geworden seid. Das waren wirklich Kassenschlager. Aber es gab eben auch Filme, da haben die Leute sehnsüchtig gen Westen geblickt und gesagt, die können wir leider nicht schauen. Mitunter waren das amerikanische Produktionen wie die Indiana-Jones-Filmreihe, die ersten drei Indiana-Jones-Filme von Steven Spielberg, also Jäger des verlorenen Schatzes, Indiana Jones und der Tempel des Todes, beziehungsweise Indiana Jones, der letzte Kreuzzug in den 80er Jahren entstanden, die liefen nicht in der DDR. Und beispielsweise damit beschäftigt man sich auch, wie haben die Leute aber trotzdem von Indie hier gehört und warum waren das hier trotzdem Phänomen? Und da wurden beispielsweise Umfragen gemacht und ein Zeitzeuge hat berichtet, dass er über das Westfernsehprogramm da eben Ausschnitte gesehen hat in der Sendung Kino-Hitparade von Indiana Jones. Also auch solche Themen werden mit behandelt. Ich werde gleich nochmal genau darauf eingehen, wo ihr hingehen könnt, was zum Beispiel am morgigen Tag stattfindet. Bis Freitag geht diese internationale Fachtagung. Wenn ihr heute schon hingehen wollt, es geht heute los. Ihr könnt das Programm finden auf der Seite der Universität und der Tagungsort ist der Hörsaal 2 im Kommunikations- und Informationszentrum. Und ihr könnt mit der Straßenbahn Nordhäuser Straße entlangfahren und an der Haltestelle Universität aussteigen. Jetzt habe ich viel geredet. Wir hören jetzt mal einen ganz klassischen DEFA-Song. Nein, nichts von den Pudis aus Legende von Paul und Paula, sondern etwas aus einem anderen Film, aus dem letzten Film von Konrad Wolf, Solo Sunny, 1979 herausgekommen, der auch im Westen erfolgreich lief, auf der Berlinale in West-Berlin. Auch das ist übrigens Thema, wie die Filme im Westen, die DDR-Filme, rezipiert wurden. Und aus Solo Sunny hören wir jetzt den gleichnamigen Titelsong von Regine Doberschütz.
Blue, the dawn is growing blue. A dream is coming true.
when you will come my way some sweet day. Red, the sun is rising red, and all my love you'll get when you will come and stay someday. Let me sing that song of the golden girls and the men so strong, merry old song. When everybody else is gone, of the golden girls and the men so strong, that old song. Green, the grass is growing green, and in my dream I've seen a snug nest in the hay some sweet day. White, sort of tears is white, and black's my lonely night when you will go away someday. Let me sing that song of the golden girls and the men so strong, sad old song. When everybody else is gone, of the golden girls and the men so strong, that old song. And white and green, and every you between, she's sunny, they will say someday.
Es gab eben schon erste Reaktionen auf den Song Oh nee. Wobei, ich habe es jetzt vielleicht schlecht nachgemacht. Ich konnte nicht raushören, ob derjenige, diejenige begeistert war, endlich mal wieder diesen Song zu hören. Solo Sunny war das von Regine Doberschütz, oder ob das eher was war. Och nee, nicht nochmal diesen Song. Aus dem Film Solo Sunny, damals sehr gelobt und auch mit Preisen ausgezeichnet, auch im westdeutschen Raum auf der Berlinale hat dieser Film eine wichtige Rolle gespielt. Und dass ich diesen Song gespielt habe, hat damit zu tun, dass es ab heute eine internationale Fachtagung zum DEFA-Film, also zum DDR-Film gibt. Die heißt Grenzenlos, Mobilität und Raum und geht bis Freitag, findet an der Universität Erfurt statt. Und ich habe schon gesagt, da gibt es ganz verschiedene